Besteht jede biblische Wahrheit außer im Geiste Gottes und im Worte Gottes in irgendeiner Weise oder Form auch in der Schöpfung Gottes? Wir denken hier an das Wort des Apostels Paulus, das er in einer ganz bestimmten Angelegenheit bezeugt, ein Wort, das aber weltweite, umfassende Bedeutung hat, nämlich: lehrt euch oder lehrt uns nicht schon die Natur. Also, biblische Farbensymbolik berührt wie jedes Zeugnis der Bibel in irgendeiner Weise immer auch die ganze Schöpfung Gottes. Wir beginnen mit der Beachtung jenes Wortes in Matthäus 6, Vers 22. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge, jetzt wissen wir, was unter einfältig zu verstehen ist, wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist die Finsternis? Dazu ein Wort. Wir haben jetzt vom Auge gelesen. Dazu jetzt ein Wort aus Psalm 19. Der Psalm, der aus den beiden Hauptstücken besteht, die erste Hälfte aus der Herrlichkeit der Himmel, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und so weiter, und einem zweiten Hauptteil von Vers 7 an, das Gesetz Jehovas ist vollkommen. Da haben wir die beiden Offenbarungsbücher Gottes, einerseits die Himmel, die erzählen, melden, berichten, verkündigen, und andererseits das Gesetz des Herrn. Beide ergänzen einander zum Gesamtzeugnis des Wortes Gottes. Nun lesen wir im zweiten Teil und noch den zweiten Teil von diesem Vers 7, da heißt es: das Gesetz Jehovas ist vollkommen erquickend die Seele. Das Zeugnis Jehovas ist zuverlässig, macht weise wen? Den Einfältigen. Also, wenn dein Auge einfältig ist, dann ist der ganze Leib Licht. Nun will ja in dieser Welt niemand einfältig sein, sondern jeder will weiser sein als der andere, nicht? Jeder will auf Heiligen. Und wenn ich einen Menschen finde, sehe, wo ich denke, oh, der arme Kerl, oh, der traurige Tropf und so weiter, dann steige ich sofort noch einige Stufen tiefer und dann kann ich wunderbar an ihm hinaufschauen, nicht? Ein kleines Geheimnis. Also, macht weise wen? Noch einmal. Den Einfältigen. Die Unmündigen. Denen der Geist Gottes die Dinge offenbart, die kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, in keines Menschen Herz gekommen sind. Diese Unmündigen sind die gleichen, auch die Einfältigen. Also wenn wir es uns gefallen lassen, zu den Einfältigen zu gehören und zu den, uns unter die Unmündigen einreihen zu lassen, dann haben wir die beste Chance, in die Weisheit Gottes rasch eingeführt zu werden. Also macht weise den Einfältigen und es kommt ein doppeltes, ein zweites noch dazu. Im ersten Teil steht im Mittelpunkt des zweiten Teils des Gesetzes steht der Knecht des Herrn, Christus als der in Knechtsgestalt gekommen. Während im Mittelpunkt des ersten Teils kann nur einer stehen, nämlich der Sonnenball oder der Sonnenheld. Ich sage ja bewusst nicht die Sonnen. Warum? Weil nur offenbar die deutsche Sprache diese Entgleisung sich geleistet hat. Die Sonne, den Sonnenhelden und Bräutigam weiblich zu bezeichnen. Und die Mondkugel männlich darzustellen. Also hier weiblich und männlich zu vertauschen. Wir sind jetzt ja dann in diesen Tagen vor einer Abstimmung, nicht? Und da sind wir so weit, dass beide ungefähr gleich sind. Das braucht nicht mehr viel. Nicht? Dann ist auch schon die Täuschung und Abtausch vollzogen. Nicht? Nun, in der Mitte hier steht der Bräutigam, der hervortritt aus seinem Gemach wie ein Held. Und bis jetzt war ein Bräutigam immer noch männlich. Nicht? Bis jetzt, meine ich. Nun, hier steht die Sonne im Mittelpunkt. Der Sonnenheld, dieser leuchtende Bräutigam Gottes, von Gottes Gnade. Warum das? Wir haben hier die Sonne dargestellt, um Sonnenanbeter zu sein, bitte schön. Und hier ein Auge dargestellt. Die Sonne, bitte, im gleichen Psalm, Vers 6. Von einem Ende der Himmel ist sein Ausgang, dieses Bräutigams und Helden, und ihr Umlauf bis zu ihren anderen Enden. Und nichts ist vor seiner Glut verborgen. Also die Sonne leuchtet nicht nur Licht, sondern sie sieht auch alles und leuchtet bis die wirkliche Sonne, bis in alle Finsternistiefen hinein. Das ist der lebendige, gewaltige Bräutigam, unser Herr. In der Hauptsache aber gibt dieses Gottesauge in dem Sinne, das alles sieht, nicht wahr? Bildlich gesprochen jetzt, Licht für unser Auge. Und wir werden bei der Betrachtung des Regenbogens sehen, dass der für den Beobachter der Mittelpunkt jedes Regenbogenhalbkreises, Maximum, oder jedes Regenbogensegmentes, Abschnittes, der Mittelpunkt liegt immer in der verlängerten Linie von der Sonne durch mein Auge gehend. Also durch das Auge des Beobachters, des Beschauers des Regenbogens. eine Linie, Mittelpunkt des Regenbogens, am letzten Ende, Auge, Sonne. Das heißt, für einen jeden Menschen, für jedes Geschöpf, das den Regenbogen anschaut, das geht dich, mein Lieber, höchstpersönlich an, was Gott für Weisheit und Herrlichkeit und Gnade und Frieden und Heil in das gelegt hat, was er durch das herrliche Friedenszeichen des Regenbogens, der ganzen Schöpfung, wie wir sehen werden, und jedem Einzelnen präzis sagen will. Also, Sonne, Christus, unser Auge, nun, wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen wollen, brauchen wir nur das Licht des Christus durch unser Auge leuchten zu lassen, dann ist es einfältig. Und dann schauen wir die ganze Herrlichkeit der zukünftigen Schöpfung. Oder beginnen wir, sie schauen zu lernen. Vorsichtiger ausgedrückt. Das ist erst ein erster Hinweis aus der Verbindung dieser zwei wunderbaren Worte. Von dem Auge des Menschen, das Licht empfängt, aufnimmt und verwertet. Die ganze Farbenpracht. Und die Sonne, die ja nicht nur alles, was sonst Finsternis in Finsternis verkümmern und verderben müsste ohne Sonne, nicht nur allem Licht und Leben gibt, sondern in der Tatsache, dass sich das eine farblose Licht der Sonne brechen lässt in die sieben Regenbogenfarben oder genauer gesagt in die unausforschliche, unendliche Farbenskala ohne Grenzen in sich selbst und begrenzt für das menschliche, irdische Auge, soweit, und die Hauptauswirkungen der Lichtkräfte, der Strahlungen beginnen erst hier rechts und links. Nun möchten wir nur noch in Erinnerung rufen, das kostbare Wort in Epheser 3, Vers 10, wir schlagen es nicht auf, dass Gott jetzt durch seine Gemeinde den himmlischen Fürstentümern und Gewalten seine gar buntfarbige Weisheit kundtun will. Also ausgerechnet durch die einfältigsten unter den Menschenkindern, den Würmern hier unten, vom Staub der Erde gegründet, gebildet, lehrt Gott die höchsten Herrlichkeitswesen, das, was in seinen Augen Weisheit ist. Die buntfarbige Weisheit Gottes. Und dann 1. Mose 9, das Zeichen des Bundes, den ich, Gott, gemacht habe mit allem Fleisch, der ganzen Schöpfung, das ist der Regenbogen des Friedensbundes, den ich gemacht habe mit allem Fleisch. Und die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft wider Gott. Das kann sich nur einer leisten, einen Bund zu machen mit allen Feinden, ohne sie zu fragen. Einen Friedensbund. Wer ist letzten Endes Sieger? Derjenige, der den Bund geschlossen hat und dargestellt hat und der seines Bundes nie vergisst. Solange nicht vergisst, bis alles, was er da hineingelegt hat, in diese buntfarbige Herrlichkeit, in wirklicher Gottesherrlichkeit erreicht, erfüllt sein wird. Nun dürfen wir heute einen Überblick über diesen hier dargestellten, muss sagen, Reichtum der Dinge, so dargestellt, das ist nicht der Reichtum, sondern die Darstellung des Reichtums, den Gott, oder nur eines Teils des Reichtums, den Gott für seine ganze Schöpfung, vorerst für uns, bereitet hat. Wir beachten zuerst die verschiedenen horizontalen Ordnungen, wie alle diese Dinge da eingeordnet sind. Und ich habe hinterher für mich selbst gestaunt, dass nachdem die Dinge hier oben da, die mathematischen Zeichen, dass die waren zuerst gar nicht drin in der Arbeit. Und eben weil oben gerade noch Platz war, habe ich das oben dann noch hingeschrieben und ergänzt. Hinterher merke ich, dass das ja wirklich der Anfang der ganzen Schöpfung ist, was hier dargestellt ist. Bitte?
Logos.
Ja, Logos, Rechnung. Ja. Rechnung und, wie wir es werden gleich sehen, wir beginnen gleich. Hier haben wir die Gesetze der Strahlungen oder die Strahlungsgesetze, die Gott geordnet hat, mathematisch genau geordnet hat, nämlich die Strahlungsgesetze, auf denen sich Licht und Kraft und alle möglichen Auswirkungen in der Natur bewegen. Auf, nach dem Gesetz der Strahlung, bestehend aus Wellen und Schwingungen. Nur ein Gotteswort. Und der Geist Gottes schwebte, brütete, vibrierte, wie heißt es noch? Gibt es noch die Worte? Bitte? So langsam. Das weiß ich auch. Das hebräische Wort ist nämlich genauso ungeheuer geladen, wie im Atomkern die Ladungen verborgen sind. Dieses Wort. Der Geist Gottes schwebt, aber nicht ruhig, zitternd, brütend, Impulse geben, oszillierend und was da alles nur an solchen Antriebskräften denkbar ist, über den Wassern. Nun ist ja wohl kein Geschöpf Gottes so geeignet, die Dinge von Wellen und Schwingungen auf einfachste Weise darzustellen, wie das Wasser. Ich habe eine ruhende Wasserfläche und lasse nur ein Steinchen fallen ins Wasser und das entsteht sofort. Also das fallende Steinchen gibt einen Impuls, eine Anregung und sofort entstehen Wellen und Schwingungen. Und der Geist Gottes schwebte über den Wasser. Und zwar Wasser der brausenden Finsternistiefe. Und da hat der Geist Gottes durch die Impulse, die er zu geben vermag, aus diesen Wassern des Tohuwabohu wieder wunderbare Dinge begonnen zu ordnen, ebenso mathematisch genau und präzise und zuverlässig wie die Gesetze der Natur heute leben und genauso mathematisch zuverlässig wie sein geschriebenes Wort in Buchstaben vom Geiste Gottes gegeben zuverlässig ist für den Einfältigen, für keine anderen. Je gescheiter einer ist, umso unzuverlässiger ist die Rechnung Gottes. Denn Logos Gottes kann nicht nur mit Wort Gottes übersetzt werden, sondern muss auch mit Rechnung Gottes übersetzt werden. Logos, Logarithmen, logisch denken und so weiter und so weiter. Also die Beziehungen. Also hier, wir wollen nur den Überblick vorerst gewinnen und die Reihenfolge nennen. Deshalb sind wir jetzt nicht verwundert, da steht dann die Farbenfolge des sogenannten Spektrums, hier oder hier dargestellt, entspricht derjenigen des Regenbogens. Was wir hier sehen, ist, wie hier der Regenbogen dargestellt ist, ist also ein Querschnitt durch den Regenbogen, der es in dem Fall sich so hüllen würde. Immer ein Querschnitt ist das. Und das sogenannte Spektrum, das sich darstellt, wenn ein Sonnenstrahl in einem dunklen Raum durch ein Prisma gebrochen wird, lässt es sich brechen, das Sonnenlicht der Sonne, und erscheint dann in dieser Farbskala auf einem weißen Blatt. Und siehe, diese Ordnung in Menschenhände gelegt dann von Gott, entspricht genau der Reihenfolge der Farbskala des Regenbogens am Himmel. Also Gott hat es nicht nur am Himmel gezeigt, sondern in die Hände der Menschen noch gelegt. Sogar zur genauesten Untersuchung. Dann hier ist der Schöpfungsbericht dargestellt, als folgend an die ersten Worte der Schrift. Der Schöpfungsbericht, der Geist Gottes schrieb über den Wasser, dann Scheidung zwischen Licht und Finsternis, ist der Himmel, Wasser von Wasser, dann kommt die Erde aus dem Wasser hervor, und dann Gras, Kräuter, Bäume, das Grün, und dann kommen die Himmelslichter, das Licht in der Mehrzahl, die Darstellung der Geister, des Geistes von Gott, und dann beginnt es Richtung Rot zu gehen, dann kommen Fische, Vögel, Erdtiere und zuletzt der Mensch Adam, das heißt der A aus Blut, denn Dam heißt Blut. Adam heißt der Erste im Blut. Vorher gab es keinen im Blut, kein Bild Gottes, kein Mensch. Das ist kurz die Ordnung der Schöpfung Gottes in 1. Mose 1 dargestellt, wie schon sie der Reihenfolge nach genau den Ordnungen der Bedeutung der Farben im Regenbogen entspricht. Deshalb ist jeder Querschnitt im Regenbogen überall die ganze Schöpfung dargestellt. Nur ist jedem Geschöpf, manchen da in der Höhe, manchen weiter unten und anderen, ja, das geht ja ringsherum in Wirklichkeit, wie wir am Throne Gottes dann sehen. Unsere Regenbogen sind immer nur halb oder nur teilweise zu sehen. Währenddem am Thron Gottes finden wir dann einen Regenbogen rings um den Thron. Bei uns auf der Erde ist alles immer nur eine halbe Sache im besten Fall. Und erst in Gott, in Christo, ist alles erfüllt, voll. Dann sind hier die Worte hingesetzt, die der Geist Gottes am goldenen Leuchter ansetzt, nämlich der Geist Gottes, das Licht des Geistes, Weisheit und Verstand, Rat und Kraft, Erkenntnis und Furcht des Herrn. Denn Anfang und Ende reichen sich immer wieder die Hände, wie wir sehen werden. Dann sind wir nur, weil wir sehen werden, dass die unzähligen Farbnuancen im Regenbogen sich in der Hauptsache in sieben Hauptfarbstufen darstellen lassen und aus ganz bestimmten Gesetzen heraus dann ist die nächste Farbreihe oder Zahl der nächsten Farbreihe ist die Zahl 12. So haben wir 7 und 12, wie am goldenen Leuchter 7 Lichter waren und gegenüber der Schaubrottisch mit den 12 Broten. Deshalb sind hier die 12 Söhne Jakobs, Israel genannt, beginnend mit Ruben. Geht zurück bis
zu Josef und Benjamin. Benjamin, der letzte unter den Söhnen Jakobs. Dann sind hier die 12 Namen der 12 Apostel eingesetzt, beginnend mit Petrus, hinüber bis und mit Judas. Judas oder Juda vorerst war der letzte unter Judas, unter den 12 Jüngern Jesu, war Judas, so wie der letzte unter den 12 Söhnen war Benjamin, und der letzte der 12 Apostel war einer aus dem Stamm Benjamin, nur in einer anderen Ordnung als die übrigen. Wenn wir dann sehen werden, um es vorauszugreifen, dass die Ordnungen des Hauses Gottes genauso verlaufen, das Allerheiligste, irdisch gesehen der dunkelste Raum ohne jedes irdische Licht, nur das Gold der Bundeslade, Licht und Finsternis. Gott sprach, ich will im Dunkeln wohnen. Ich darf hier gleich darauf hinweisen, dass das manche Geschwister seltsam berühren kann. Gott, der in einem Lichte wohnt, da niemand zukommen kann, hat nun es eben für wohlgefällig und seiner Weise entsprechend gefunden, dass nachdem niemand in das unzugängliche Licht seiner Gegenwart sich wagen kann, hineinzubegeben, hat er was zu was sich entschlossen? Nicht nur von der höchsten Höhe herunterzusteigen in die tiefsten Tiefen, sondern aus dem das unzugängliche Licht zu verlassen und sich mit dem zu umgeben, mit dem Element, in dem wir alle am tiefsten stecken, mitten in der Finsternis. Und von da auf können wir nun, nachdem er sich so herabgelassen hat und so seiner Lichtgestalt entkleidet hat, zur Sünde hat sich machen lassen, das Finsternis. Jetzt erst können wir seine Stimme hören und seine Sprache verstehen und ihn schauen und sehen, erkennen lernen. Also sind wir nicht erschrocken, denn die sonderbare Tatsache in der Reihenfolge der Stiftshütte zum Beispiel und aller Tempelordnungen Gottes ist einmal wiederum, dass dort in dem Raum, wo Gott selber erklärt, hier wohne ich und da halte ich Zwiesprache mit meinen Freunden, ist von allen übrigen Räumen, die nur denkbar sind, buchstäblich der finsterste, vollständig dunkel für menschliche Augen. Aber da drin wohnt das unzugängliche Licht. Und dann kommen wir hinaus ins Heiligtum, Vorhof, Eingang, die Herrlichkeit Gottes setzt sich nicht selten an den Eingang der Hütte, und dann kommt das Lager und dann außerhalb des Lagers, und eine Sünde blutrot wäre. Da haben wir den Sprung gemacht, Haus Gottes. Dann ist nicht von ungefähr, dass Josef da ist, bei Simeon sehen wir das nicht gleich. Und Benjamin und Juda, das waren ja auch die beiden Stämme, die allein noch übrig blieben, nachdem sich die 10 gelöst hatten von Salomo oder vom Nachfolger Salomo. Benjamin und Juda, das sind die beiden größten Sünder. Sind das? Welcher von den beiden ist der größere? Der Platz ist nämlich belegt. Ohne Zweifel ist der Sohn Benjamins, der reißende Wolf, Saulus von Tarsus, unter den Sündern der Vornehmste, der ist noch vornehm ausgedrückt. Und unter allen übrigen, dann kommt an zweiter Stelle nur einer. Ein Sohn des Juda, und der heißt Judas. Wenn die beiden gläubig würden durch die Gnade Gottes, dann hätten die gleichzeitig einen anderen Rang einzunehmen vor Gott, vor der ganzen Schöpfung. Im gleichen Augenblick. Nämlich, wenn das die beiden größten Sünder sind, die es gibt, dann muss ja Gott ihnen ohne Zweifel auch am meisten vergeben. Was für eine Chance haben die dann? Wem viel vergeben ist, der lieben viel. Das ist nun einmal ein Gesetz. Was sollen wir hierzu sagen? Nun, weiter. Plötzlich sind wir hier da angekommen, wo das Auge, die Aufnahmefähigkeiten des Auges, Lichtwellen, umgeschaltet sind auf Schallwellen, nämlich da haben wir unsere Tonleiter C, D, E, F, G, A, H, C. Also da haben wir die 7 beziehungsweise 8 Stufen und haben hier den Beweis, dass das, wenn wir hier mit C beginnen, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, C und das nächste ist dann wieder das H. Oder? Okay. Ja, stimmt. Ja. Nun besteht hier zwischen, nun ist es nicht von ungefähr, dass wir sowohl den Farbnuancen, Farbtöne sagen, nicht? Und den Musikwellen, Schwingungen sagen wir auch Töne. Gott hat es so geordnet, dass die Schwingungszahl, wir sind jetzt im Moment vor einer Klaviertastatur, die besteht in der Regel aus 7 Oktaven, also 7 mal 7 Tönen. Warum? Was weiter unten brummt, empfindet das menschliche Ohr nur noch als Geräusch. Und was weiter oben, was sollen wir denn sagen, klirrt nicht, ist auch kein Ton mehr für das menschliche Ohr. Und nun ist, im Augenblick bin ich nicht mehr im Bild, ich glaube, es ist die drittunterste Oktave, die Schwingungszahl von 132 Schwingungen in der Sekunde aufweist, der unterste Ton C. Nun besteht zwischen den Schwingungen dieses Tons C fürs Ohr und dieser Farbe Rot, das diesem Ton, Musikton C entspricht, dieser Farbe Rot, das Gesetz, das Mathematische, dass wir diese Schwingungszahl der hörbaren Töne multiplizieren mit einer Billion Pi, das ist das Verhältnis zwischen Kreisdurchmesser und Kreisumfang, ergibt die Schwingungszahl dieses Rot. Und so weiter. B ergibt dieses Orange, E das Gelb, F das Hellgrün, G das Grün und so weiter. So. Das heißt, kurz ausgedrückt, Gott hat es so geordnet, dass ein Querschnitt durch den Regenbogen nichts anderes ist als eine Tonleiter in Farben ausgedrückt. Also, da merken wir schon, das beginnt schon alles zu schwingen. Da schwingen Farben, Ordnung und Schallordnung und Schallgesetze hören und sehen zusammen wunderbar und in einer nicht zu übertreffenden Tauglichkeit überein. Dann hat einer entdeckt, dass sogar unsere Sprachlaute, die vorerst gar nicht besonders melodisch klingen, A nach der Reihenfolge, A, E, Knie, Bild, U und wieder A. Also das letzte ist dann O hier.
Also habe ich hier,
also nach den Schwingungszahlen. Und sonderbarerweise haben wir bei A, was sind wir? A, E, probiert selber mit. A, E, I, Ü, U, O. Das wird von der weitesten Öffnung immer enger.
Da haben wir Alpha und Omega.
A und O. Anfang und Ende, wie geschrieben steht. Zu den Schwingungszahlen schon der Sprach. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Und weil das schon bei unseren Sprachlauten schwingungszahlmäßig so geordnet ist, heißt das für Christus, er ist der das Wort. Und in seinem Wort ist jeder Anfang und das ganze Ende der ganzen Welt alles in seinem Wort enthalten. Das sind die Laute. Und jetzt haben wir hier die 12 Farbtöne vor uns und hier die 7 Farbtöne. Die 7 Farbtöne ergeben sich, also erstens aus dem ersten Eindruck, den ein beobachtendes Menschenauge beim Regenbogen ordnen kann oder geordnet vorfindet, dass auch in dieser breiten Verteilung dann mehr differenziert in diesen breiten Verteilung, dann jetzt wieder weiter so. Das ist ein Ganzes, nur eine kleine Differenzierung hier noch. Dass in diesen breiten Verteilung herrscht, wie einer entdeckt hat, das Gesetz des goldenen Schnittes noch. Im Einzelnen und im Ganzen. Nun kommt ein wunderbarstes, einfachstes Gesetz, das nun vielleicht gerade um der einfältigen Willen von Gott so einfach gegeben, geschenkt und angeordnet wurde, nämlich das Gesetz, das die unendliche Möglichkeit von Farbwechsel, Übergängen, dargestellt werden kann aufgrund von nur 3 Grundfarben. Und diese 3 Grundfarben sind Gelb, Hellgelb, Blau und Rot. Wir sehen zuerst aus Rot und Gelb, wenn wir die mischen, ergibt sich Orange. Aus Gelb und Blau Grün, aus Blau und Rot Violett. Also, eine erste mögliche Mischung, der erste Weg der möglichen Mischung, je 2 unter sich zu mischen, ergibt wie viele Farben? 2 mal 3? 6. Nun ist es im Regenbogen dann so, dass, wie wir hier sehen, dass Rot ist beim Regenbogen immer außen oder oben. Und das Violett ist immer unten innen. Das reguliert sich immer in dieser Weise konzentrisch. Nun gibt es, das haben wir alle sicher schon beobachtet, manchmal noch einen zweiten Regenbogen gleichzeitig sichtbar. Nur ist der zweite immer schwächer. Warum? Der erste Regenbogen oder der Hauptregenbogen entsteht dadurch, dass das Sonnenlicht, das da die in der Luft schwebenden feinen Wassertröpfchen erreicht, sich in diesen kleinsten Wasserbläschen so mathematisch wunderbar brechen lässt gegenüber den menschlichen Augen, dass dieser Hauptregenbogen vom Auge geschaut wird. Der Nebenregenbogen entsteht dadurch, dass sich das Sonnenlicht in dem gleichen Tröpfchen oder in einer anderen Gruppe von Tröpfchen, das ist ja nebendran gleichzeitig, zweimal brechen lässt. Wem stellt der Sonnenhelm, der Sonnenbräutigam dar? Für wen ist der Sonnenhelm, Bräutigam, das göttliche Zeichen am Himmel? Wessen Angesicht leuchtet immer wieder wie die Sonne in ihrer Kraft? Auf dem Berg der Verklärung zum Beispiel, Offenbarung 1, wo er erscheint in der Herrlichkeit, unser Herr. Er ist der Bräutigam. Er ist der Held. Vor seinen Augen, vor dieser Sonne Gottes, vor diesem Licht der Welt, ist auch gar nichts verborgen. Jetzt sehen wir, dass sich das Licht der Welt, der Sohn Gottes, vorerst einmal brechen lässt. Und das geschah wo? Auf Golgatha. Jetzt steht der Regenbogen aber noch ein Gesetz da, ein Gesetz Gottes, das sagt uns ja, lässt sich das Licht der Welt auch zweimal brechen, wieder umkreuzigen? Ist das möglich? Welche den Herrn wieder umkreuzigen? Deren dann das Gericht? Ihr Weg ist dann der Weg des Gerichtes. Weiterhin. Aber, was sagt der Nebenregenbogen? Hat Gott mit denen keinen Friedensbund gemacht? Was sagt der Regenbogen? Der Nebenregenbogen. Ein jeder in seiner eigenen Ordnung. Er ist nicht mehr leuchtend wie der erste. Und ist in der Farbreihenfolge, weil zweimal gebrochen, genau umgekehrt. Da ist violett außen und rot innen. Das ist ein anderer Weg. Einmal geht der Weg von innen nach außen und einmal ein anderer geht von außen nach innen. Oder umgekehrt. Ja, das ist biblische Farbsymbolik. Es gibt auch zweimal erstorbene Bäume, das ist nur noch das Gleiche noch einmal gesagt. Gibt es für die Hoffnung? Nach Jakobus gibt es zweimal erstorbene Bäume. Die Antwort liegt nicht im Neuen Testament, sondern im Alten, und zwar im Buch Hiob. Heißt es, für den Baum gibt es Hoffnung, und zwar eine doppelte. Wenn sein Wurzelstock, wenn er abgehauen ist, und er ist niedergefällt, dann heißt es, sein Wurzelstock treibt wieder Schösslinge, neues Leben, Auferstehung. Dann kommt zweitens, wenn aber sein Wurzelstock in der Erde zugrunde geht, er stirbt, was dann? Dann ist für uns aus. Dann gibt es für den keine Hoffnung mehr. Und was sagt die Schrift im Buche Hiob? Auch für den gibt es noch Hoffnung. Und zwar in welcher Weise gibt es für den Hoffnung? Genau in der Weise, mit der unsere ganze Bibel schließt. Die letzte Verheißung. Und die heißt, genau in der Weise, mit der unsere ganze Bibel schließt. Die letzte Verheißung. Und die heißt, ja, die Hoffnung des Baumes in Hiob heißt, vom Dufte des Wassers wird der zweimal erstorbene Baum, gewinnt er Hoffnung und treibt wieder Schösslinge wie ein Pflänzling. Aber so etwas kann natürlich nur unser Gott bewirken. Da gilt dann der wieder Hoffnung, aus Hoffnung gedacht hat. Und glaubt dem, dem kein Ding unmöglich ist. Und jetzt lesen wir dort, in diesem letzten Wort, in der ganzen Bibel, dass der Geist, Gott, der Herr, wenn wir wollen, dann, wenn wir vollendet sind, wir mit ihm, der Bräutigam. Und die Braut, die sprechen zusammen, komm. Ich weiß noch gut, gar nicht sehr lange her habe ich dieses Wort auch noch so gelesen, komm, Herr Jesus. Nein, er spricht ja, der Herr, der Geist und die Braut sprechen. Komm, zu wem? Klar, wen da dürstet, heißt es, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Jetzt sind die, die draußen sind, in den Gerichtsglutern, die haben doch Durst. Gleichnis vom reichen Mann, nicht? Armen Lazarus. Will der trinken? Schon lange. Hat er Durst? Sehr. Und jetzt hört er eine Botschaft vom neuen Jerusalem ausgehend, vom Geist und der Braut. Komm. Komm. Jetzt war keiner zu kommen, selbstverständlich. Vom Dufte des Wassers, nicht? Das ist die Botschaft für Sie. Vor euch können Sie gar nicht trinken, aber Ihr Ohr hört die Einladung zum Trinken. Das ist der Duft des Wassers für Sie. Und schon das belebt Sie so, nicht? Dass Sie den Hintermann sagen, komm, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und so weiter. Also das sind zweimal erstorbene Bäume oder jetzt hier zweimal gebrochenes Sonnenlicht. Da gibt auch noch einen zweiten, wenn auch umgekehrten Regenbogen. Gott hat wirklich einen Bund des Friedens gemacht mit allen Fleisch und die ihn verwerfen, die vorerst die Friedenshand Gottes ablehnen, die kommen durch die entsprechenden Gerichte und wenn die Äonen lang, Gottes Zeitalter lang dauern, wie wir zur Kenntnis nehmen, Gott bleibt treu. Gott bleibt treu. Und zwar in wunderbarster Weise. Und der entschuldigt, wenn wir da jetzt schon beim Nebenregenbogen da etwas die Dinge beachtet haben. Diese drei Grundfarben, Gelb, Blau, Rot, sagen uns nun aufs Eindrücklichste, und zwar ausgerechnet aufs Eindrücklichste als Menschen, die um ihrer Einfalt willen oder Einfältigkeit willen die Gnade Gottes angenommen haben, den Geist Gottes erhalten haben, der sie in alle Wahrheit führt, der ihnen sogar die Tiefen der Gottheit geöffnet hat und erschließt. Einem solchen Menschen vermögen diese drei Grundfarben nun überzeugend ein für allemal zu sagen, dass jede Farbe und damit jede nur denkbare Farbnuance von Gott einen ganz bestimmten Charakter, einen ganz bestimmten Zustand darstellt. Und zwar, wir haben es hier hingeschrieben, Rot wie Blut. Steht nicht nur im Märchen vom Schneewittchen, sondern auch in der Schrift, wenn deine Sünde rot wäre wie Blut oder wie Karmesin.
das Licht des Geistes, gelb, die Farbe gelb, dargestellt durch die Farbe hell im Mittelpunkt, und dann das Wasser blau.
Das sind die drei Grundfarben. Stehen diese drei von Gott aus gesehen Hauptpfeiler seiner Schöpfung, seines Wortes und seines Geistes dar. Nämlich Blut, Geist, Wasser. Wir schlagen jetzt hier an dieser Zentralstelle angekommen den ersten Johannesbrief auf. Kapitel 5, Vers 5. Da werde ich mich um Vers 4, das ist so gewaltig. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet den Kosmos. Die ganze Welt, die ganze Schöpfung. Die Gesinnung des Kosmos ist Feindschaft wider Gott, das Fleisch. Und dies ist der Sieg, der den Kosmos überwunden hat, unser Glaube. Stellen wir einmal vor, uns das vor. Unser Glaube. Wir dürfen das sofort in die richtige Bahn weisen, dieses Wörtchen unser Glaube, indem wir darauf hinweisen, unser Glaube ist nicht unser Glaube, unser Gläublein, das ist ja manchmal nicht mal so groß wie ein Senfkorn, sonst würden wir ja Berge versetzen, sondern unser Glaube ist Christus. Er ist der Glaube. Denn er spricht, Offenbarung 3, glaube ich, ich bin der Amen. Und im Hebräischen heißt Amen, Treue oder Glauben, genau wie im Griechischen Pistis, Treue und Glauben heißt. Ich bin der Amen. Das heißt, ich bin der Glaube. Da der Glaube kam, ne, wer kam dann? Mitten in den Unglauben dieser Schöpfung, unser Herr. Also, und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, und jetzt kommt unser Glaube, denn Christus wohnt durch den Glauben in uns. Welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Weiter. Für eine solche Behauptung braucht es zwei oder drei Zeugen nach der Schrift. Das sind nun sonderbare Zeugen, die hier antreten. Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Jesus Christus. Nicht durch Wasser allein, sondern durch das Wasser und das Blut. Und der Geist ist es, der da zeugt, dass die beiden Dinge richtig sind, die beiden Zeugen, als Dritter. Weil der Geist die Wahrheit ist, denn drei sind, die da zeugen, jetzt schauen wir hierher, der Geist, das Wasser und das Blut. So. Wie nun aufgrund dieser drei Grundfarben sämtliche übrigen Faktormöglichkeiten dargestellt werden können durch Mischung, so ist nun die innewohnende Kraft in diesen drei Zeugen Gottes, der Geist, das Wasser und das Blut. Das sind die drei göttlichen Grundordnungen,
Grundlagen, aus denen er alles wirkt. Alles geschaffen hat, sein Wort aufgebaut und geordnet hat und die ganze Schöpfung in die zukünftige buntfarbige Herrlichkeit verklären will. Aufgrund dieser drei Grundfesten, Gelb, Blau, Rot, der Geist, das Wasser und das Blut. Wenn das nun stimmen soll, dann müsste ja nun auch, wie wir hier sagen, eine Mischung zwischen Rot und Gelb ergeben und so weiter. Dann müsste ja auch aus der Schrift klar und deutlich erkennbar sein, dass geistlicherweise, göttlicherweise, Geist sich mit Blut mischt, Blut mit Wasser und Geist mit Wasser. Wir beginnen bei dem, was am leichtesten verständlich ist und am wunderbarsten. Wir schlagen auf Johannes 3. Wir haben es ja fast. Und, ja, jetzt Evangelium Johannes. Da erscheint des Nachts Nikodemus und er muss sich sagen lassen. Vers 3, wahrlich, wahrlich, hebräisch gelesen, nein, sogar griechisch gelesen, heißt das Amen, Amen. Ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Erklärt das anders, wenn er in Vers 5 spricht, Amen, Amen, ich sage dir, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist, das haben wir die erste Mischung, ne? Geboren wäre, so kann er das Reich Gottes nicht erben. Was gibt Gelb und Blau? Und Grün ist die Farbe der Auferstehung, der Prosperität des neuen Lebens. Auferstehung ist nur möglich durch Wasser und Geist. Grün. 1. Johannes 5, 7 und 8, ah, das haben wir jetzt gelesen, das ist das Zeugnis von den drei Zeugen, das Hauptzeugnis. Jetzt kommen wir zu das zweitleichteste, ja, also das wäre das leichtverständlichste. Eine Mischung von Wasser und Blut finden wir wo? Das wissen wir alle. Ja. Ausgerechnet auf Golgatha. Eben hatte er den Geist aufgegeben in die Hände des Vaters und der römische Kriegsknecht macht eine Probe im Stich und es floss Wasser und Blut heraus. Den Geist aufgegeben in die Hände des Vaters. Und aus seinem Leibe strömen Wasser des Lebens und das Blut der Versöhnung. Und der Geist bezeugt das, dass es so ist. Zweite Mischung, nicht? Bei der Gelegenheit, bevor wir die dritte anschauen, wollen wir uns schon merken, dass wir in Zukunft nicht mehr vor jeder Vermischung uns bekreuzigen müssen. Nicht? Sind wir böse, wenn ein Maler Gelb und Blau mischt und dann so schöne grüne Farben resultieren, herauskommen? Nein, das ist die Ordnung Gottes. Es gibt eine Mischungsweise, die dann wie wir sagen, duftige Farbtöne erzeugt. Das sind die Mischungen, wenn ich darf nur immer hier mischen, die nächsten. Wenn ich jetzt das Grün mit dem Rot mische, dann gibt es ein Schmierbraun. Unschön. Wenn ich Orange mit Violett mische oder Grün mit Violett, das geht schon nicht mehr. Das sind nicht göttliche Mischgesetze, gesehen. Die drei größten, wunderbarsten, anbetungswürdigen Mischgesetze Gottes bestehen zwischen Wasser und Geist, zwischen Wasser und Blut und jetzt zwischen Blut und Geist. Und das gibt Herrlichkeit. Und was das für Konsequenzen hat, werden wir noch sehen. Wir kommen zur dritten göttlichen Mischung. Wer darf oder wer weiß eine oder mehrere Bibelstellen, die uns das dann ganz deutlich sagen, nicht nur hier in der Farbsymbolik. Die Farbsymbolik ist nur die biblischen Wahrheiten und die göttlichen Herrlichkeiten eben in Buntfarbigkeit bezeugt und dargestellt. Was gibt es für Bibelstellen, die uns sagen, dass es göttliche Mischungen gibt? Eine Mischungsweise, die geht durch die alle nur denkbaren Möglichkeiten durch. Wenn wir das nicht machen, können wir von Gott gar nicht anerkannt werden. Ah, wir sind also keine geübten göttlichen Mischer. Wir sind von Haus aus Quacksalber, nicht? Der mischt so allerlei Kraut und Rüben durcheinander. Aber der göttliche Mischer, bitte angelehnt ans wiedergöttliche Wort Quacksalber, der Mischer des heiligen Salböls, du sollst dir die besten Gewürze nehmen. So und so und so. Mit so vielen Einheiten. Und dies mit Olivenöl mischen, zu einer Einheit zusammenmengen. Das ist der göttliche Salbenmischer, das Gegenteil von einem Quacksalber. Und was ist das Produkt? Würdig, nichts Geringeres als den Heiligen Geist darzustellen. Also gibt es vor dem Heiligen Geist eine göttliche Mischungsweise. Das ist das Zeugnis des alten Bundes. Und jetzt ein Zeugnis des neuen Bundes. Das ist vorerst negativ und das positiv bezeugt genau das Gleiche. Weil sie es nicht, was immer sie getan haben, in Israel, die Nation, weil sie es nicht mit dem Glauben vermischten, steht das geschrieben. Ja. Das ist also ganz eine. Bitte? Hebräer 4, Vers 2. Bitte, wer sich merken will. Also was immer wir tun, sobald wir es glaubend, vertrauend tun, was immer wir tun, es mit dem Glauben vermischen, ist es geheiligt, wohlgefällig vor Gott. Also haben wir in Zukunft nicht mehr hundertprozentig Angst vor jeder Mischung. Besonders dann, wenn als Folge von dieser ersten von Gott gegebenen Mischungsrechnung oder Weise das wunderbare Gesetz der Komplementärfarben zustande kommt. Wir haben die dritte Grundmischung, was nicht angeschaut, nämlich zwischen Gelb und Rot, ergibt Orange, zwischen Geist und Blut.
Glück.
Zwischen Geist und Blut. Schlagen wir auf Hebräer 9, Vers 14.
Wer es hat, möge es dann gleich lesen.
Hebräer 9, Vers 14.
Mit das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euren Gewissen reinigen von guten Werken, um den lebendigen Gott zu dienen.
Ja, also Blut und Geist. Blut und Geist.
Dann ist da noch eine Stelle, Johannes 6, 55 und 63.
Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut wahrhaftig Trank. Jetzt ärgern sich die Jünger, nicht wahr? Vom Zeugen Gott. Die durften ja überhaupt kein Blut trinken. Und jetzt sollen sie sein Blut trinken. Und dann antwortet er, ärgert euch dieses? Und erklärt, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts. Die Worte, welche ich zu euch rede, sind Geist und Leben, Licht. Selbst wenn er von was spricht, von Fleisch und Blut, nicht, sind seine Worte Geist und Leben. Das, was hier zusammengefasst die Gesetze der Komplementärfarben betrifft, haben wir hier jetzt in den drei Grundfarben in der ganzen Schöpfung, die da durchgehen, im Regenbogen festgehalten sind, beachtet. Und nun die Tatsache, dass die siebte Farbe, Violett, entsteht durch Mischung von Rot und Blau, das heißt, diese innerste Endfarbe beim Regenbogen entsteht durch Mischung der äußersten Farbe und der sonst innersten Farbe, nicht außer Violett, entsteht Violett. Also aus diesen beiden sechs Endfarben, wenn die gemischt werden, entsteht Violett. Entspricht hier dem Innersten, dem Allerheiligsten, was die Tempelordnung betrifft. Violett aber ist ohne Zweifel von allen Farben, was hier sofort überall ersichtlich ist, die dunkelste, die tiefste Farbe. Denn in der Mitte dieses dunkelsten Raumes des Allerheiligsten steht ja die Bundeslade mit dem Sühnedeckel darauf, welcher nach Römer 3, Vers 25 nichts Geringeres darstellt als die Erlösung in Christo. Denn da sind wirklich die ganzen Tiefen der Gottheit dargestellt. Denn nur hier, wenn Gott uns seine Tiefen eröffnet, ist es möglich, was zu tun, im Geist und der Wahrheit anzubeten. Wir beachten zum Schluss, noch ganz kurz, das primitivste Gesetz der Komplementärfarben. Und das möchten wir uns, diese Komplementärfarbengesetze oder dieses eine, möchten wir in unserem Herzen so aufleuchten und dann versiegen lassen durch den Geist. Das besteht darin, dass hier die Gelbkugel blau-rot, grün, Ergebnis der Mischung der beiden, rot der beiden, violett von den beiden. Das Gesetz der Komplementärfarben besteht
entsteht es dadurch, dass, wenn von diesen dreien sich zwei verbinden, ineinander fließen, eins werden, entsteht die Farbe, die Gegensatzfarbe zu der dritten Grundfarbe ist, die nicht vermischt ist. Vermischung zwischen Gelb und Blau ergibt Grün, und Grün ist die Gegensatzfarbe zu Rot. Wieso darf man das behaupten? Weil so unser Auge uns lehrt, wenn ich wie hier, wenn ich den roten Punkt dahin sitzen, auf Weiß sitzen würde, dann würde das Rot wohl auch noch rot leuchten, aber denn die höchste Strahlkraft bekommt das Rot in grüner Umgebung. Wer will, kann nachher mal sein Auge auf diese grüne Fläche eine halbe Minute lang lenken und dann auf die weiße Fläche gucken, und dann sieht er hier, anstatt grün, sieht er hier rot. Und wenn er rot anvisiert, eine Zeit lang, und blickt man auf weiß, dann sieht er grün. Und zwar, das gilt mit allem, deshalb, das sind immer die Komplementärfarben dabei. Genau was dem Gesetz. Und immer die Komplementärfarbe ist die Mischung der beiden Grundfarben, die der dritten gegenüber, außerhalb der dritten sind. Kurz, mit dem schließe ich. Wenn drei da sind, also es die drei Eidgenossen zum Beispiel, nicht, die Geschworenen, ist immer die Gefahr, nicht, wenn drei Einheiten da sind, dass sich zwei zusammenrotten gegen den dritten. Nicht? Das kann allen dreien passieren, nicht in dieser dreifachen Möglichkeit. Nicht? Und leider ist das leider unter Brüdern gar nicht selten der Fall. Nicht? Nun aber, das göttliche Gesetz dieser Mischung ergibt Folgendes: Wenn sich zwei, ich sage jetzt auch, zusammenrotten, nicht, dann entsteht in dem Fall Grün. Das heißt aber hier in der gottgegebenen Symbolik, immer rotten sie sich nicht zusammen gegen den Dritten, sondern sie vereinigen sich zusammen. Mit dem Zweck, dass ihr dritter Partner in einer Herrlichkeit erscheinen kann, wie sonst nie und nicht. Also, liebe Brüder, wenn wir zwei zusammenkommen und über einen Dritten sprechen, wissen wir jetzt, was wir zu tun haben. Dann geben wir uns den guten Rat, so als wollen wir beide den Dritten höher achten als uns selbst. Und dann spüren wir nach, was könnten wir zwei tun, damit der Dritte möglichst herrlich verklärt erfunden wird, vor aller Augen. Das ist göttliche Komplementärfarbentechnik, möchte ich einmal sagen. Damit schließen wir, entschuldigt, die Farbenstunde.
Stellen wir uns heute Abend in besonderer Weise unter die Worte 1. Johannes 5. Wir lesen die Verse 1 bis 8. 9. Jeder, der da glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren.
einfache, klare Darstellung. Wenn wir glauben, dass der vorerst vor unseren Augen der Mensch, Jesus von Nazareth, dass er der Gesandte Gottes ist, der verheißene Messias, der Erretter, der ist aus Gott geboren. Wenn einer das nicht glauben kann, dann ist er eben nicht aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, welcher geboren hat, Gott, liebt auch den, der aus ihm geboren ist, den Bruder. Hieran wissen wir, dass wir Kinder, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Meine Last ist leicht, darf der Herr sagen. Und mein Joch ist sanft. Und wenn uns irgendetwas anderes ankommen sollte, dann ist eben nicht er, dann ist nicht seine Last, sondern ist sein Joch. Seine Gebote sind nicht schwer. Wenn ich dieses Wort lese oder daran erinnert werde, dann führe ich einige Beispiele auf. Die Gebote Jesu an uns durch den Apostel Paulus heißen zum Beispiel: Seid um damit besorgt. Ist das leicht oder schwer? Ja, für den Glaubenden ist das leicht. Und für den Zweifelnden und Ängstlichen und Kleinlichen ist das fast nicht zu erwarten. Also dann schwimme ich ja, wenn ich nicht selber sorge. Also sei von gar nichts besorgt. Das ist nicht schwer. Leicht. Freut euch alle Zeit auf ein Gebot. Ein Marschbefehl für uns sogar, als Kriegsleute Jesu Christi. Und drittens, danken alle Zeit für alles. Sind nicht schwer. Und alles darf wird ganz zusammengefasst in der Liebe Gottes. Ist nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet den Kosmos. Die ganze Welt, die ganze Schöpfung. Und dies ist der Sieg, der die Welt den Kosmos überwunden hat. Unser Glaube. Wer ist es, der den Kosmos überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wenn einer das von Herzen glaubt, hat er die Welt überwunden. Ist auch nicht schwer. In dem liegt alles begründet. Und jetzt kommen die Worte, unter die wir uns in besonderer Weise stellen möchten. Wir haben sie schon ein- oder zweimal betrachtet. Und jetzt besonders. Dieser Jesus, der Sohn Gottes, ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Jesus Christus. Nicht durch das Wasser allein, sondern durch das Wasser und das Blut. Und der Geist ist es, der da zeugt, weil der Geist die Wahrheit ist. Denn drei sind, die da zeugen, das ist der griechische Wort, ist das Wort Märtyrer, Hauptwort, Märtyrei, zeugen. Denn weil die Zeugen Gottes in der Regel im Kosmos eben nicht erkannt, sondern gehasst werden, ist
ein Zeugnis, ein Martyrium, in irgendeiner Weise. Wenn ich oder irgendjemand von uns bezeugt einem anderen Menschen eine Wahrheit Gottes in dieser Hinsicht, dann kann er sicher sein, in der Regel jetzt keine Stunde, bis er von irgendeiner Seite 1 bis 7 Gegenschläge prompt erwarten kann. Von der Gegenseite, vom Feind. Preisen es, die da bezeugen. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und die 3 Zeugen sind einstimmig. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer. Denn dies ist das Zeugnis Gottes, welches er erzeugt hat über seinen Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich selbst. Wer nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis glaubt, welches Gott bezeugt hat über seinen Sohn. In ernsten Worten, aber eigenartig, die Weisen, die in der Welt, die können an frömmster, hochstehendster Stelle stehen, sich befinden, denen sind diese Dinge Torheit. Und der primitivste Beweis für unterste, niedrigste göttliche Kenntnis oder Erkenntnis geht ihnen vollständig ab. Entschuldigung, ich muss manchmal staunen, dass so etwas möglich ist, was da behauptet wird in scheinbarer Weisheit. Nun, das Zeugnis der 3 ist einstimmig. Ein Zeugnis soll nach der Norm Gottes ja erst dann als zuverlässig gelten, wenn es aus dem Munde von 2 oder 3 Zeugen kommt. Wir haben zuerst die beiden Zeugen, das Wasser und das Blut. Wie wir merken, der Geist steht über beiden als drittes, der Spitze des Dreieckes, wenn wir so sagen dürfen, oder des Prismas. Gehört der Begriff Prisma zur Farbensymbolik. Wir sagen ja, dass der Regenbogen, der dadurch entsteht, dass sich die Sonnenstrahlen brechen lassen. Und zwar in kleinen Wasserprismas, die neuerdings entdeckt worden ist. Die Wasserbläschen sind Prismas, sodass es auch so gebrochen wird, wie in unserem Kristall- oder Glasprisma, wo dann die Farbenskala des Regenbogens in der Gestalt des Spektrums erscheint. Und das ist das göttliche Prisma, in dem sich das Licht der Welt, Christus, hat brechen lassen. Im Prisma dieser 3 Zeugen, des Geistes, des Wassers und des Blutes. Und erscheint dann in dieser gottgegebenen vollkommenen Bundesfarbigkeit. Nun sagen wir, dass wie Gott hier 3 Zeugen gesetzt hat, so arbeitet Gott nicht nur wie Statiker heute mit Dreieckskonstruktionen, denn immer ein Dreieck ist immer etwas Festes, das ist stabil, also angenommen, das sei Scheibe. 3 Punkte, jeder Gegenstand, der auf 3 Punkten sich abstützt, ist gesichert, fest. Und so arbeitet Gott bei Menschen mit Geist, Seele und Leib. mit Allerheiligstem, mit Heiligtum und Formung und so weiter. Das sind immer die drei göttlichen Einheiten oder Voraussetzungen da. Und Gott hat sich herabgeneigt, sogar in der Farbenherrlichkeit seiner Schöpfung. Wir denken einen Augenblick wieder ans Paradies. Da war alles die Buntfarbigkeit selbst. Sich herabgeneigt auf die Farbenherrlichkeit, wie wir sagen, die immer nur die äußere Erscheinung einer Sache repräsentiert. Die Farbenskala, während die Farbtonstufen haben es mit der Oberfläche einer Kugel oder mit dem Umfang eines Kreises zu tun, während die Ton, Musiktonstufenleiter, die durchs Ohr bis, die geht immer bis ins Herz, die trifft immer den Mittelpunkt, immer den Geist. Also die Musik an und für sich ist das Gegenteil von dem, was ganz vorne leiden bezeugen zu müssen, das sei eine seelische Angelegenheit. Wenn es nur das wäre, würde es nicht vom Feind so gebraucht, besser gesagt missbraucht werden heute. Denn dem Herrn singen und spielen so, schon her, bis wieder hinein ins Herz Gottes. Und das, was Gott aus seinem Herzen offenbart, soll durch Psalmen, geistliche Lieder und bei Laute der Haare der dabei klang der Auto, eröffne Gott seine Geheimnisse, so steht in der Bibel geschrieben. Also, obwohl es sich hier bei den Farben um die Oberflächenherrlichkeit, um die äußere Form Herrlichkeit und Gestalt, Farbenkraft handelt, hat sich Gott herabgeneigt, auch hier drei Grundelemente zu schaffen, aus denen er die ganze unausforschliche Farbe, den Farbenreichtum bildet, wo wir ihn auch bilden können. Man mischt die drei Farben Gelb, Blau und Rot, die drei Grundfarben. Und dann sagen wir, es fiel uns nicht schwer, schon andeutungsweise vorerst, hier bei Gelb das Licht des Geistes zu sehen, hier bei Blau-Grün spiegelt das Wasser und natürlich bei Rot das Blut zu sehen. Und dann fragen wir tatsächlich, im Regenbogen ist dann das Licht Gelb, also das geistliche Darstellen, in der Mitte. Das heißt, da wohnt Gott bereits in der Mitte seiner Schöpfung. Denn, oder die Hütte Gottes unter den Menschen, inmitten seiner Geschöpfe. Danach sehnt sich ja unser Gott. Und das ist hier beim Regenbogen schon dargestellt, denn im Regenbogen hat Gott das sein Zeichen in die Wolken gesetzt für den Bund, den er gemacht hat mit allem Fleisch, mit der ganzen Schöpfung. Und dann sahen wir ja, dass die sämtlichen Elemente, die es gibt, im Regenbogen, ganz in der Regenbogenskala oder in der Farbskala des Spektrums, hat jedes Element seine ganz von Gott bestimmten Plätze durch die sogenannten Fraunhoferschen Linien, die bekannt sind. Die ganze Schöpfung hier dort im Mittel. Auf der einen Seite die Wasser, auf der anderen Seite das Blut, auf der einen Seite, darf ich sagen, das Grün der Vegetation, die ja sehr des Wassers bedarf, was dem hineingeht bis in die Geheimnisse Gottes selbst, auf der anderen Seite